Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
So viele Jahre Erfahrung, Abenteuer, dann macht man so einen Blödsinn. Das ist, ja, einfach meine eigene Schuld. Aber die Freude, wenn das Ding zu Ende ist, ne, man ernährt sich von diesen Bildern, von diesen Eindrücken, sein ganzes Leben. Rumgammeln und rumhängen, nichts machen, ist für mich nicht drin.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Eine Plauderei über ein Leben der Extreme. Nachdem Joey Kelly bereits in Folge 120 von einem Wettlauf zum Südpol erzählt hat und von seiner Fahrt mit einem uralten VW-Bulli von Berlin bis nach China, setzen wir nun unser Gespräch von damals fort. Und dieses Mal, das schon mal zur Vorwarnung vorab, nicht in Form eines gründlich vorbereiteten Interviews zu einem konkreten Projekt, sondern stattdessen haben wir uns einfach zu einem lockeren Plausch über dies und das verabredet. Also übers Leben und Reisen, über die letzten Monate und Jahre und über die Zukunft, über Joeys Comeback mit der Kelly Family und über seine Reisen auf Yukon und Amazonas. Zudem erzählt er auch von seiner Wanderung entlang der innerdeutschen Grenze auf dem sogenannten Grünen Band, und er verrät, wozu ihn Reinhold Messner einst inspiriert hat. Und ganz am Anfang sprechen wir auch ein bisschen privat, und ich prahle auch ein wenig. Ja, nehmt's mir bitte nicht übel. Für diejenigen unter euch, die ihn bisher nur als Mitglied der Kelly Family kannten, seit Anfang der 2000er ist Joey vor allem als Profi- und Ausdauersportler unterwegs. Er nahm an vielen Dutzend Marathons und Ultramarathons, Wüstenläufen und anderen Ausdauerwettbewerben in aller Welt teil. Und in diesem Zusammenhang passt auch noch der kurze Hinweis, den ich für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs habe, denn eine neue Weltwach Plus Folge ist draußen und meine Gäste dort sind auch Ultraläufer, nämlich Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Die beiden waren bereits in Weltwach-Folge 121 zu Gast. Die hieß Die Abenteuerläufer. Und wie gesagt, auch die beiden, ähnlich wie Joey, nehmen weltweit an Ultraläufen teil, insbesondere in Wüsten. Raphael gilt als Deutschlands erfolgreichster Wüstenläufer. Und ja, es war spannend, es war sehr unterhaltsam und einfach sehr, sehr schön, wieder einmal mit den beiden zu sprechen. Raphael verrät zum Beispiel, wie er mal in der Wüste von Berbern mit einem 30 Jahre alten Nissan gerettet wurde. Und schließlich möchte ich noch einen raschen Dank aussprechen an unseren Sponsor dieser Folge, den DB Mobil Podcast Unterwegs mit. Auch dort ist jüngst wieder eine neue Folge erschienen. Dieses Mal trifft Michelle Abdullahi auf Nachrichtensprecherin und Fernsehmoderatorin Linda Zervakis. Und sie sagt in diesem Gespräch zum Beispiel das hier.
Ich habe Angst, dass du irgendwann da sitzt und immer Schiss hast, was zu sagen, was du eigentlich nicht so meinst und dich danach wieder rechtfertigen musst.
Also ja, das darf nicht sein. So, das darf nicht
und
passieren.
Und das ist halt, das ist aber ein ganz schmaler Grat, da nicht hinzukommen, ja. Beziehungsweise kriegen wir das hin?
Dabei ging es um das Thema Political Correctness und um die Frage, was man noch sagen darf und soll, wie man aber auch verhindern kann, bei Änderungen in der Sprache Teile der Gesellschaft abzuhängen, weil die da nicht mehr mitkommen, zum Beispiel die Älteren. Außerdem hält sie in diesem Gespräch mit Michelle Abdullahi auch ein flammendes Plädoyer fürs Weißbrot.
Wenn mir jemand mein Weißbrot verbietet.
Geht nicht, ne?
Es geht nicht.
Das geht nicht. So. Warum sind wir so?
Ja, aber ganz, jetzt mal ganz im Ernst. Schwarzbrot mit Olivenöl tunken schmeckt einfach nicht. Nee. Das kannst du nur mit Weißbrot.
Es geht um Corona und Rassismus und darum, wie es ist, wenn der Teleprompter ausfällt und um viele andere Themen. Also ihr merkt, es ist ein weitreichendes Gespräch mit der Tagesschau-Moderatorin. Hört da gerne rein. Die Show heißt, wie gesagt, Unterwegs mit und sie erscheint alle zwei Wochen auf dbmobil.de sowie bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter und so fort. Informationen zu alledem und zum Podcast selbst erhaltet ihr außerdem auch auf dbmobil.de/Podcasts. So viel zur Vorrede. Jetzt geht es los mit Joey Kelly. Viel Spaß. Hallo Joey, welcome back. Jetzt bin ich schon auf Englisch, weil wir uns gerade schon auf Englisch unterhalten haben. Hallo Joey, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Erik, freue mich und ich gratuliere dir zu deinem Buch, wo ich auch ein bisschen drin bin und die schon in der zweiten Auflage ist. Und das ganze Einnahmegeld geht für die Stiftung von Rudi Kaneberg, der Held, der uns leider letztes Jahr verlassen hat.
Das ist richtig. Zumindest mein Honorar. Ich will nicht behaupten, das ganze Geld. Der Verlag möchte auch noch ein bisschen was verdienen. Aber da sieht man schon direkt, dass du ein Marketingprofi bist. Sehr nett von dir, dass du es direkt ansprichst. Und auch nochmal mein Dankeschön an dich, dass du da bereit warst, unentgeltlich, das soll auch nicht unerwähnt bleiben, dabei zu sein. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Sehr, sehr nett von dir.
Du kriegst noch die Rechnung. Also ich habe die jetzt noch nicht überwiesen, wegen der ganzen Corona-Wahnsinn.
Du bist, wie gesagt, du bist ja bekannt als auch guter Geschäftsmann und ich sehe auch, wir sehen uns ja über Video, auch wenn wir das jetzt nicht mit aufzeichnen, das Videobild. Hast direkt wieder deine Fleecejacke an mit den ganzen Sponsoren. Ich will also nur sicherstellen, du weißt, das ist ein Audio-Podcast, deine Sponsoren werden es hier bei uns nicht mit in die Show schaffen.
Ich kann die aber alle erwähnen, wenn ihr die unbedingt hören wollt.
Nein, bitte nicht. Das könnte dauern.
Erik, es ist nur so. Ja. Du glaubst es nicht, aber es ist für mich sehr, sehr schwer, Klamotten zu finden, also die ich selber habe, die nicht gebrandet sind.
Ich glaube, in einem deiner Bücher hast du dich doch mal als wandelnde Litfaßsäule selbst bezeichnet, oder?
Ja. Das ist
mit einem so. Augenzwinkern.
Genau.
Ja, gut, also dieses Mal ist unser Setup ja ein bisschen anders. Letztes Mal haben wir uns bei dir unterhalten. Jetzt bist du wahrscheinlich daheim. Ich sitze hier, nur dass du mal eine gewisse Vorstellung hast, in Philadelphia momentan, in den USA. Und falls du dich wunderst, warum hier diese unschönen Decken bei mir im Hintergrund hängen, wir leben hier in einem sehr hellhörigen Haus. Und das ist natürlich ein Problem für Aufnahmen wie diese. Deswegen, ich sitze hier im Kleiderschrank. Also nur, dass du auch schon mal weißt, wie professionell es hier bei Weltwach läuft. Du hast ja gerade schon bei Jimmy geprahlt. Also wenn ich irgendwann hier abklappe, weil die Luft knapp wird, dann weißt du, woran es liegt. Es gibt hier nämlich nicht so viel Frischluftzufuhr.
Du bist in deinen Kleiderschrank drin?
Ganz genau. Also so ein etwas größerer Kleiderschrank, genau hier und alles so ein bisschen abgehängt. Krass. Hier sitze ich jetzt.
Und du bist in Philadelphia, in USA, Amerika.
Genau.
In Philadelphia, die Hauptstadt ist Pennsylvania. Nee, Pennsylvania ist der State.
Genau so ist es. Bundesstaat Pennsylvania.
Bist du da die Wahlen von Trump am Pushen?
Ich war die Abwahl von Trump war ich auf jeden Fall mit am Pushen. Wir waren tatsächlich ein bisschen mit, ich will nicht sagen, sehr ausschlaggebend beteiligt, aber wir haben mit volunteert, Canvassing, Phonebanking, alles mitgemacht, für Joe Biden natürlich. Und extrem gute Laune gehabt die letzten Wochen, nachdem die Wahl dann gut ausgegangen ist.
Und was machst du in den USA, was macht denn Amerika?
Die Frage kriege ich momentan natürlich öfter, gerade also Corona, Trump, alles Mögliche. Ich bin hier verheiratet und dadurch, dass jetzt wir alle ja durch Corona natürlich eh festhängen, hänge ich jetzt halt hier fest für die letzten Monate und auch für die nächsten. Und meine Projekte sind ja weitgehend digital, deswegen lässt sich das ganz gut managen von hier aus alles.
Das heißt, deine Frau ist Amerikaner?
Fast. Es ist tatsächlich ein Mann. Und er kommt aus China, lebt aber seit 10 oder 12 Jahren hier.
Das heißt, dein Mann hat ein chinesisches
Pass.
Pass?
Genau.
Aber hat eine Green Card und darf in den USA, Amerika halt arbeiten, leben oder ist
IT? Green Card noch nicht, da sind wir gerade dran. Aber er studiert hier Medizin und ist so gut wie fertig und ist deswegen halt schon lange hier. So ein Medizinstudium geht ja dann doch so eine gewisse Zeit lang, sehr, sehr lange. Und damit
Humanarzt. Ist er jetzt was durch.
Bitte?
Ist er Humanarzt?
Neurowissenschaften. Also er hat, ich sag dann in Zukunft, ich weiß schon, wie ich angebe mit ihm. Ich werde immer sagen, wir haben 2 Doktortitel in der Familie. Wird natürlich jeder denken, dass ich auch einen habe. Aber er wird 2 haben dann, nämlich einen für Neuromedizin und einen für Machine Learning, Artificial Intelligence. So ein Doppelstudium. Also quasi, es geht darum, wie denken Maschinen, künstliche Intelligenz und wie denkt das menschliche Gehirn und wie kann man das sozusagen beides für die Zukunft nutzen. Zum Beispiel in medizinischen Innovationsprojekten.
Wahnsinn. Irre. Und der ist in China geboren.
Genau.
Und ist durch, sag mal, sein Top-Stipendium.
Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Er ist wirklich im Rural China geboren, also ganz ländlich, ist dann irgendwann nach Shanghai gezogen mit seiner Familie. Die haben sich dann dort so in die Mittelklasse, in den Mittelstand hochgearbeitet. Und mit 18 wusste er schon, warum auch immer, ich will nach Amerika gehen und ich möchte Medizin studieren. Und er hatte natürlich kein Geld, das irgendwie zu ermöglichen, konnte auch nicht besonders gut Englisch sprechen und ist dann wirklich mit seinen gesamten Ersparnissen mit einem Flugticket nach Amerika als Tourist gewissermaßen und hat sich dann an den ganzen Ivy League Universities beworben, also auch nur Harvard, Yale, hier in Pennsylvania, in Philadelphia. Ich weiß nicht, ob du Penn University kennst, auch eine der Top-Unis gerade für Medizin. Hier wurde zum Beispiel von Benjamin Franklin das erste Krankenhaus der USA gebaut. Damit fing das hier alles an. Und hier hat er tatsächlich es geschafft, ein Stipendium zu bekommen. Das heißt, ihm wird das gesamte Studium bezahlt, wo andere, seine Mitstudenten gehen irgendwie mit Hunderttausenden Schulden aus der Nummer raus. Ist ja schweineteuer in Amerika zu studieren, wie du weißt. Genau. Und er hat irgendwie es geschafft, wie auch immer, dieses Stipendium zu bekommen und sich dann damit hier dieses Studium zu ermöglichen.
Hut ab und Chapeau und absolut wahnsinnig genial. Muss ich vorstellen, zum Thema, sage ich mal, ja, ich meine, China ist ja, wenn der auch noch vom Land kommt, das ist auch alles ganz schön krass.
Ja.
Und ich war 5-mal in China und da wohnen 1,3 Milliarden Menschen.
Ja.
Und das ist eher so eine starke, sei mal, Vision, Wille und dann auch noch eine Berufung, die auch mit das Thema Medizin, also jemand, der auch andere Menschen helfen will, weil wenn du Geld verdienen willst, dann machst du vielleicht was anderes, dann wärst du halt bei der Börse oder bist abgezockter Manager.
Ja.
Aber er großartig. Und ihr lebt zusammen in der Hauptstadt von Pennsylvania. Wir haben in Pennsylvania, in Philadelphia meine ich jetzt.
Ja,
ihr wohnt in Philadelphia.
In Philadelphia.
Genau, wir haben da früher auf der Straße gespielt.
Ach was.
Mit der Kelly Family.
Wo denn? An den Rocky-Stufen oder wo?
genau. An den Rocky-Stufen oder da gibt's halt so dieses einen Platz, wo man halt, da gibt's auch eine alte Kirche.
Ja, du meinst wahrscheinlich das Rathaus, ne? Wo sozusagen alle Straßen zentral von wegführen, wo dann dieser Platz davor ist, wo eben sehr viel los ist immer.
Das ist allerdings 1986.
Ja.
Da haben wir auf der Straße gespielt, 1,5 Jahre in den USA.
Ja.
Über 30 Bundesstaaten. Das war eine sehr, sehr harte Zeit.
Ja.
Und nochmal zu Philadelphia. Meine Mutters Vorfahren sind 1749 aus Bremerhaven ausgewandert und sind am 9. September 1749 in Philadelphia gelandet.
Hm. Wow.
Und dann von ungefähr 2 Stunden von Philadelphia in den State Pennsylvania sind meine Vorfahren von meiner Mutter aufgewachsen.
Schön, wusste ich gar nicht, dass du so tiefe Verbindungen hier in diese Region hast.
Ja. Das ist, die wohnen genau in der Ecke, wo die ganzen, sag ich mal, Mormons, Quakers, also das waren
Amish oder Amish.
Ja. Amish, ja. Die waren stark gläubig, das waren Mennoniten.
Ja.
Und in Pennsylvania gibt es die älteste Kirche, die ist von 1800 etwas, die Kirchenuhr ist von der Familie gebaut worden. Das waren, die haben Kirchenuhren gebaut, Standuhren, das waren quasi Ingenieuren, die 100 Jahre in Deutschland gelebt haben, in Speyer, in der Nähe von Mannheim, genau in den Ort, wo das Hausboot der Kelly Family ist.
Ja.
Und die kamen 100 Jahre zuvor, 1600 circa 50 von der Schweiz, sind da ausgesiegelt, weil die halt quasi durch ihren Glauben nicht mehr eine Gemeinde hatten oder Probleme hatten und dann von da nach Deutschland und dann 100 Jahre später nach Amerika, nach Philadelphia, Pennsylvania.
Ja, sehr schön. Du hast gerade schon erwähnt, ihr habt hier musiziert. Das bringt mich natürlich direkt auf den Punkt Kelly Family. Das ist nun mal die Art und Weise, wie ihr musiziert habt. Jetzt hängen wir alle so ein bisschen fest, oder ein bisschen ist gut, sehr stark fest wegen Corona. Ihr hattet ja noch halbwegs Glück, soweit ich das mitbekommen habe, weil ihr ja die große Kelly Family Comeback Tour vorher noch zu Ende bringen konntet. Ne? Und die war ja also der Wahnsinn. Wie viele Shows habt ihr da gespielt?
Also das Ganze begann 19. Mai 2017.
Ja.
Und ging genau bis 23. Februar dieses Jahres.
Ja.
Also in diese knapp 3 Jahren hatten wir insgesamt 100 oder 99 Konzerte.
Ja, Wahnsinn.
Du warst ja in Hamburg da.
Genau. Ne? Gut, dass du das noch weißt.
Ja, ja. Und zum Beispiel in Hamburg, in der Barclay Arena, haben wir 4-mal gespielt insgesamt.
Wahnsinn.
Und eine, ich glaube, knapp 5 Millionen Zuschauer.
Ja.
Die 3 Platten, die waren auf 1 und verkauften sich gemeinsam alle so in Europa eine 7-stellige Summe in einer Zeit, wo man überhaupt keine CDs verkauft. Und ohne zu wissen, dass Corona halt das Musikwelt ein komplettes Berufsverbot einführt, haben wir am 23. den letzten Konzert geplant und geplant, dass wir ein paar Jahre später irgendwann wieder auf Tour gehen. Nur wann genau, weiß keiner. Oder wir wussten selber noch nicht. Wir sagten erstmal Stopp und dann halt erstmal wieder runterkommen und dann wieder anfangen, Musik zu schreiben.
Ja.
Und jetzt hat Corona halt unsere Musikbranche halt momentan das Leben wahnsinnig schwer gemacht.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben uns das letzte Mal auch kurz über Metal, über Oldschool Rock unterhalten, Iron Maiden und AC/DC und so weiter. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich hier bei Weltwoch auch schon den Sänger von Manowar zum Beispiel zu Gast hatte. Und du hast ja bei eurer Show in Hamburg dann auch tatsächlich selbst voll den, soweit ich das beurteilen kann, den Metalhead raushängen lassen. Also ich habe gesehen, du hast gerade erzählt, am Anfang eures Comebacks, das war 2017, hast du gerade erwähnt, da standest du ja meist noch so recht brav mit braun-goldener Weste und Zopf auf der Bühne. Und dann gegen Ende dieses Comebacks, hat sich ja wie gesagt über Jahre erstreckt, hast du dann also voll auf Glamrock und auf 80s Metal gemacht mit so einem schwarzen Glitzerkostüm und Bühnenshow mit Pyro und einfach komplett die Sau rausgelassen. Wie kam's? Ich fand's natürlich super.
Genau, der letzte Block war angeknüpft an Over the Hump. Over the Hump war quasi unser großer kommerzieller Durchbruch, 94. Und dann war das Programm so 25 Years Later.
Mhm.
Und dann das Album Over the Hump haben wir dann halt quasi gespielt. Es fing mit YYY und endet mit 14 Songs. Ich weiß nicht, welcher der letzte Song ist, aber egal. Erstmal durch und dann im zweiten Block quasi nochmal weitere Hits. Ähnlich vielleicht wie U2 hatte eine Tour gemacht, wo die halt Joshua Tull, eine von ihren Top-Albums halt komplett gespielt hatten und wir dachten, das wäre eine schöne Idee, 25 Jahre später. In diesem Album sind 3 Songs, die ich geschrieben habe und damals habe ich dann halt einen ähnlichen Anzug gehabt und ähnlichen, sag ich mal, Performance und deswegen dachte ich, ja, wir machen halt wie früher, ein bisschen auf Möchtegern-Rock.
Ja.
Und dann, gut, kam noch ein 4., 5. Song, weil der Angelo mich überall platziert hat, aber hat Spaß gemacht. Es ist natürlich, Musik ist für mich ein Spaßfaktor.
Ja.
Aber mir macht das Spaß.
Ja, ich erinnere mich beim Rausgehen nach der Show, da habe ich eine ältere Frau in der Reihe vor mir zu ihrer Tochter sagen hören, ja, also es war schon sehr schön, aber viel zu laut. Ich vermute mal, sie hat sich damit auf dich bezogen.
Genau, ich bin der Schreck für die Omas.
So ist das, glaube ich, wirklich, ja. Okay, aber jetzt war es das also erstmal in Sachen Kelly Family, ja?
Es ist erstmal eine Zwangspause. Ja. Also wir bringen bestimmt irgendwann eine Platte und gehen auf Tour wieder, aber was soll man jetzt planen?
Ja, ja, klar.
Corona hat erstmal alles im Griff.
Ja.
Und deswegen, wenn man sich die Bilder vorstellt, in eine Arena mit 15.000 Menschen und im Innenraum stehen 6.000 alle so miteinander, das kann man sich alles, diese Bilder, die kann man sich alle nicht vorstellen, ob es ein Festival ist oder ein Fußballspiel. Schauen wir mal, wie das Impfung halt einschlägt, wie wir hoffentlich, also ich glaube 2021 wird's auch noch nicht. Du musst die komplette Nation, die Leute müssen auch wollen, geimpft zu werden. Die warten ab, die haben Angst. Dann jeden Tag ständig irgendwelchen, keine guten Nachrichten. Es ist absolut krass.
Ja. Wie gehst du da selbst mit um? Wahrscheinlich sind ja auch, oder mit Sicherheit sehr, sehr viele deiner Pläne, deiner Reisepläne und so weiter erstmal ins Wasser gefallen. Also ich erinnere mich, dass du mir letztes Mal erzählt hast, dass du unter anderem vorhattest, zum Nordpol zu reisen. Ist daraus was geworden?
Leider nicht, nein. Ja. 8. April letztes Jahres war geplant Nordpolmarathon.
Also 2020, ne?
Genau, oder? Dieses Jahres.
Genau, nur das, weil wir immer von dieses Jahr sprechen. Also wir führen dieses Gespräch Ende 2020.
Ja, ja. Genau, und wir wollten zum Nordpol und Nordpolmarathon laufen und der ist aufgrund der Verbot von der Einreise über Norwegen.
Ja.
Damals gab es den kompletten Shutdown. Jetzt vor einer Woche sagte der Veranstalter, dass in April, er glaubt schon, dass es stattfindet mit einem Corona-Test und dies und das und hast du nicht gesehen, wäre cool, weil ich bin sofort dabei. Ich laufe dann den Nordpolmarathon mit meinem Sohn Luke und deswegen schauen wir mal. Aber ansonsten, klar, Nordpolmarathon abgesagt worden, dann wollte ich eigentlich München-Venedig halt mit einer großen Gruppe von Leuten machen. Dann war geplant der April, der Hamburg-Mainz-Marathon, im Herbst Köln-Marathon, Spenn-Marathon hat stattgefunden. Ich habe umdisponiert und habe dann halt einfach neue Sachen organisiert und die ziehe ich momentan durch. Also es sind verschiedene Pläne, die ich halt mache und das war okay. Und im Grunde Flexibilität ist das, was man braucht in Krisen, sich anzupassen, weil eine andere Chance hat man nicht. Aufgeben ist nicht meine Devise.
Also du bist jetzt nicht in ein tiefes Loch gefallen, weil du jetzt irgendwie zu Hause sitzen musstest, entgegen der vielen Pläne.
Nein, nein. Klar bin ich mehr zu Hause als sonst. Und das ist auch mega schön, weil ich meine Familie mehr sehe. Aber ich halte mich wahnsinnig busy.
Ja.
Und habe dann halt neue Projekte startet, die möglich sind. Projekte in Deutschland, Sportprojekte. Also ein Ding ist die Grüne Band heißt das.
Ja, der Grenzstreifen. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Das ist so eine Mega-Strecke.
Ja.
Also in Deutschland gibt es halt die ehemalige Grenze zwischen West- und Ostdeutschland. Und das ist die innere Grenze zwischen die Ostsee und die Tschechei. 1400 Kilometer und sind wirklich tausende von Höhenmetern. Ganz, ganz viel. Und es gibt manche, die das schon gemacht haben. Zum Beispiel der Andreas Killing.
Mhm.
Oder der Mario
Goldstein. Der war auch schon bei uns das eine oder andere Mal zu Gast, ja.
Ja, und der hat auch ein Buch geschrieben und die Bücher sind total cool von den Jungs.
Mhm.
Aber die haben die immer alle im Sommer gemacht. Und ich dachte, die Idee wäre vielleicht stärker, wenn wir das in 4 Jahreszeiten machen. Und dann bin ich in August gestartet an der Ostsee und habe dieses ehemalige Grenze, wo man halt auf der Strecke insgesamt 150 meine ich jetzt, also 1400 Kilometer, 150 Naturschutzgebieten gibt es auf dieser Strecke, aufgrund der Sperre über Jahrzehnten und dass Leute sich eingesetzt haben für diese Strecke nach der Wende, dass da halt möglichst alles naturmäßig bleibt.
Ja.
Und dann gibt es auf der Strecke auch viele Stellen, wo ein Stück Mauer noch ist oder Wachturms, also richtige Sachen, die unter Denkmal sind. Mit Historie. Und dann habe ich einen Sommer gemacht, in Herbst gemacht, Ende Oktober. Und jedes Mal sind es, also im Sommer waren es 508 Kilometer, jetzt Ende Oktober waren es knapp 250 Kilometer. Jetzt mache ich Anfang Februar nächstes Jahres, mache ich dann halt weitere 200, 250 Kilometer und dann der Rest im Frühling. Und dann bin ich genau an diesem Länderdreieck in der Tschechei, wo einmal links vielleicht Thüringen und rechts haben wir Bayern. Und dann habe ich die Strecke auf der Strecke auch im Voraus organisiert. Zeitzeugen, Menschen, die früher damals geflohen sind oder Verwandten verloren haben. Mhm. Also Geschichten, das ist total krass. Es ist wirklich, also eine Geschichte zum Beispiel, ein 20-jähriger Zöllner ist abgehauen. Die waren hinter dem Zaun. Die haben da patrouilliert und geguckt, dass die Zäune fest sind. Und der ist abgehauen. Sein Vorgesetzter ist hinter ihm hergelaufen. Er war schon in Westdeutschland, 80 Meter drin im Wald, auf der Westseite. Und dann hat sein Vorgesetzter ihm erschossen, also mit der Kalaschnikow, hat er ihm 4 Kugeln auf der Brust reingehämmert, hat's überlebt, dann haben die ihm, weil er sich gewehrt hat, mit dem Gewehr ausgenockt im Kopf. Ja. Dann haben die ihn wieder zurück im Osten gezerrt. Dann hat dieser Zöllner, der ihn weggeballert hat, auch noch so total geehrt geworden und hat dafür, keine Ahnung, noch einen Lader bekommen statt einen Trabi. Also war der ganz große King.
Ja.
Und der ist 4,5 Jahre im Knast gelandet und dann hat die Westbundesregierung ihn abgekauft für eine Ablöse und ist dann halt quasi im Westen aufgewachsen, Frau, Kind gezeugt und dies und das. Und aber seine ganze Verwandtschaft, seine Eltern, seine Großeltern, die hat er nicht mehr erlebt. Die sind in der Zeit zum Teil auch gestorben. Seine Geschwister, 20, 30 Jahre später, waren selber erwachsen, haben vielleicht Familien gehabt oder Partner gehabt. Das ist unfassbar emotional, diese Menschen. Und dann war ich mit dieser Typ genau an der Stelle, wo er geflohen ist und zu mir gegangen. Und hat gezeigt, und hier stand er 3 Meter hinter mir und hat mir dann ja die Kalaschnikow halt gerichtet und mich halt erschossen und ich habe es überlebt. Das ist natürlich ein Wunder.
Ja.
Solche Geschichten oder andere Geschichten, Menschen, die halt komplette Höfe, Häuser enteignen, die müssten halt fliehen. Alles sehr, sehr emotional. Und diese Menschen, die das erzählen, die verarbeiten das auch dadurch, dass sie das halt erlebt haben und erzählen das. Und ich finde es großartig. Wir haben dieses Jahr 30 Jahre Ost-West-Einheit.
Ja.
Und diese Historie. Und ich kenne den Osten, weil wir als Kelly Family im Osten haben wir gespielt. Und deswegen kannte ich die ehemaligen DDR, wie es war. Mhm. Und dann die Mauerfall miterlebt, da war ich 17, 18. Dann haben wir im Osten überall auf der Straße gespielt, 94 dann halt der Durchbruch. Dann haben wir auch im Osten halt in die größten Hallen und Open Airs gespielt. Wahnsinn. Also ich freue mich jetzt auf Februar und wir suchen uns eine Woche, die richtig arschkalt ist, sodass wir 4 Jahreszeiten haben, ja, mit ganz viele, sag ich mal, der Bildband, der dann halt im Herbst dieses kommenden Jahres kommt, auch bei National Geographic mit deinem Buch,
ja,
wird dann halt Vielfalt, das wunderschöne Deutschland. Dann habe ich noch mit einem Kumpel, er ist auch Musiker und wir haben halt
das den erzähl Rhein. Mal gleich, ich habe mal ganz kurze Zwischenfrage noch zum Grünen Band, weil es ja wirklich ein Projekt ist. Also oft bist du ja als Ausdauersportler unterwegs, Extremsportler, suchst dir alle möglichen Challenges und dieses Projekt, das ist ja auf den ersten Blick weniger extrem, was die Physis anbetrifft, auch wenn es sicherlich auch mal anstrengend ist, das alles abzuwandern, aber für dich sicherlich ein Klacks. Aber es verbindet ja zum einen diese Naturerfahrung, die du beschrieben hast, diese ganzen Nationalparks. Und zum anderen aber auch Geschichte. Hast du ja gerade auch schon gestreift und angefangen drüber zu sprechen. Und gerade wenn man an der innerdeutschen Grenze sich entlang bewegt, ist ja wahrscheinlich ein sehr wichtiges Thema und so ja auch in dem Beispiel, das du gerade gebracht hast. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das Thema Freiheit. Und wir haben ja letztes Mal sehr viel, vielleicht erinnerst du dich noch, über diesen Begriff der Freiheit gesprochen. Ich glaube sogar, das Kapitel in unserem National Geographic Buch über dich heißt auch die Wurzeln der Freiheit oder so in der Art, weil du beschrieben hast, wie sozusagen die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist und was euch euer Vater auch vorgelebt hat in seiner Kompromisslosigkeit, sich sozusagen sein eigenes Lebensmodell zu schaffen, dass du natürlich nicht unbedingt genauso leben möchtest, wie er leben wollte, aber dass es in dir ein ganz besonderes Bewusstsein dafür ja, eingepflanzt hat, was es für dich bedeutet, frei zu sein und da auch nachzustreben. Ist das sozusagen bei diesem Projekt Grünes Band ein Aspekt gewesen, ein Thema gewesen, was für dich ganz bewusst auch eine Rolle gespielt hat? Also sozusagen nachzuforschen, was es geschichtlich bedeutet hat für diese Menschen, die dieser Freiheit ein Stück weit beraubt waren?
Auch, ja. Ja. Also auf der Strecke mache ich jeden Tag, marschiere mindestens Marathon, ja. Aber habe trotzdem genügend Zeit, Menschen zu treffen, die halt Sachen erzählen, wo du denkst, das gibt's gar nicht. Und dann fragt man sich zum Beispiel, warum will man jemand ins Land behalten, der da nicht sein will? Hm. Und dann die Grenze, die Russen zum Beispiel, wir haben andere Söldner getroffen und die Russen sagten, die Grenze ist ja verkehrt rum gebaut. Und dann haben die Zöllner, die Ostzöllner, es nicht verstanden. Und was die Russen meinten ist, dass diese Grenze nicht dafür gebaut war, der Westdeutsche irgendwie fernzuhalten, sondern halt das eigene Bevölkerung einzukesseln.
Ja.
Und dann hat das so einen Touch von so ein großes, sag ich mal, ganzes Land ist eingekesselt. Und wenn man halt die Grenze sieht, wie die gebaut war, das lief so. Also 5 Kilometer vor der Grenze war Sperrzone. Dürftest 5 Kilometer vor der Grenze dich nicht bewegen, nur mit einem Sonderpass. Dann kam der erste Zaun. Der erste Zaun war mit Elektro. Das heißt, wenn du das irgendwie geschafft hast und warst nicht irgendwie schon K.O., dann kamen die Hunden mit Leinen, dann kam der Kolonnenweg, wo die patrouilliert haben mit den Militärfahrzeugen, dann waren alle 400 Meter eine kleine Wachposten, wo die in 3 Schichten da scharf geschossen haben, dann kam der Graben. Wenn man mit einem Panzer oder mit einem LKW durchgeballert ist, dann ist man spätestens an diesen Graben hängen geblieben. Und dann kam halt das Minenfeld. Und dann kam nochmal 6 Meter Sand. Auf der ganzen Strecke, muss ich mir vorstellen, haben die jeden Tag diese, so eine Art Sand, dass man sehen konnte, ob jemand darüber gelaufen ist. Und das irgendwie frei von Grün zu halten, haben die das böseste Chemie gekauft oder wenn die keine Chemie mehr hatten, dann sind die mit LKWs und haben das mit Diesel einfach komplett abgetötet. Und dann kam der letzte Zaun und der war 3,40 Meter aus Stahl, wo du nicht klettern konntest, weil das war so ein fester Stahl, wo du keine Griffe haben kannst und da gab es noch eine Selbstschussanlage. Also das ist so böse, es war wirklich gedacht, dass man da nicht durchkommt. Und das eigene Volk quasi einzukesseln. Und die Menschen, die ich getroffen habe, und ich freue mich auf die nächsten, jetzt im Winter und im Sommer oder im Frühling, das ist wirklich so krass, dass das in Deutschland nur vor 30 Jahren passiert ist. Das sind über 1000, wovon man weiß, Menschen, die geflohen sind, die in der Freiheit wollten, erschossen worden. Deswegen, es war ein Verbrechen, war das.
Ja. Okay, ich hatte dich gerade unterbrochen, du hattest angefangen zu erzählen, das war es ein aktuelles Projekt, aber wenn wir bei unserem gemeinsamen Verlag National Geographic bleiben, gibt es ja auch noch einige andere Updates. Du hast in den letzten Jahren ja ganz konkret 2 wunderschöne Bildbände dort mit herausgegeben.
Ja, zusammen mit Till, einem Kumpel von mir, haben wir vor 2 Jahren den Yukon rausgebracht.
Ja.
Es ist ein relativ großer Bildband über den Yukon River. Da sehen wir halt ein paar Jahre zuvor abgepaddelt und das war in Alaska, in dem Stück von Alaska, hunderten von Kilometern, wo du gar kein Mensch siehst. Es ist wirklich Niemandsland und es ist auch im Sommer, wo es auch fast 24 Stunden hell ist, weil man ist am Polarkreis, auch relativ kalt. Also in der Nacht so vielleicht 5 oder 8 Grad und tagsüber vielleicht 12, 15 Grad. Also es ist nicht wirklich warm, das Wasser ist auch richtig kalt auch.
Ja.
Und der Fluss ist groß und stark und wunderschön und die Landschaft ist ewig. Und das war vor 2 Jahren, kam das raus und der Bildband ist ausverkauft. Es gibt noch ein paar im Handel, wenn überhaupt. Ansonsten der Verlag hat keine mehr. Die 10.000 sind weg. Und jetzt brachten wir...
Er hieß oder heißt der Bildband Yukon, mein gehasster Freund. Was habt ihr an ihm, am Yukon denn gehasst und inwiefern war er aber auch ein Freund?
Nein, mein gehasster Freund die Idee dahinter, zumindest das ist das, was ich denke. Vielleicht hat der Till eine andere Meinung.
Till ist übrigens der Sänger von Rammstein, soll nicht unerwähnt bleiben. Auch kein ganz Unbekannter.
Genau. Ja. Und gehasster Freund heißt für mich, ich als Joey Kelly von der Kelly Family, wir waren früher beliebt oder gehasst. Mhm. Und Till als Sänger von Rammstein, die sind auch polarisiert. Man mag die oder man mag die vielleicht nicht.
Ja.
Und das verbindet uns. Und deswegen, ich bin gehasst und Till ist vielleicht ein bisschen gehasst manchmal oder nicht. Und wir dachten, das passt auch. Und ich weiß, der Till hat eine ganz andere Erklärung.
Ja.
Der sagt irgendwie, der Fluss, der Yukon, den Gold Rush und diese ganzen, sag ich mal, Historie, was auch im Buch drin ist,
ja,
dass die Leute dachten, die gehen, die hinterlassen alles in USA und fahren da hoch und finden am Fluss Goldnuggets groß wie im Faust und werden steinreich und alles ist gut, aber es war alles eigentlich nur ein Desaster. Die Leute sind hochgegangen und im Winter hast du da oben bis zu minus 40 Grad und die Menschen sind da einfach verreckt, ja, und gestorben.
Ja, eine sehr roughe und toughe Umgebung. Der Titel übrigens, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, der erinnert mich auch ein bisschen an einen Dokumentarfilm. Also euer Buch heißt Mein gehasster Freund und es gab mal einen Dokumentarfilm, der hieß Mein geliebter Feind. Also quasi genau das Gegenteil von Werner Herzog. Da geht's, also der große Regisseur, und da geht's um sein Verhältnis zu seinem Stammschauspieler Klaus Kinski. Die beiden haben sich ja auch wirklich gehasst, aber konnten halt auch nicht ohne einander, weil sie einfach beide auf ihre Weise genial waren und einfach große Filmmeisterwerke geschafft haben. Okay, ja, also das war das erste gemeinsame Projekt mit Till und der erste derartige Bildband. Und dann habt ihr euch ja anscheinend so am Thema Flussreisen, habt ihr ja dann doch Gefallen gefunden, ne?
Ja, es ist einfach ein toller Weg,
ja,
voranzukommen. Und wir haben jetzt dann halt jetzt vor ein paar Wochen den zweiten Bildband rausgebracht, Amazonas heißt das. Und wir waren in Amazonas vor 2 Jahren und haben da auf diese Länderdreieck, das ist Peru, Kolumbien und Brasilien. Und dann landet man halt über Bogota und dann nach Leticia. Von da ist direkt auf der anderen Flussseite schon Peru. Mhm. Und die Orte sind auf Stelzen, weil das Wasser in der Amazonas halt steigt teilweise bis zu 15, 20 Meter hoch in den Zeiten, wenn das Ganze, sag ich mal, Schnee schmelzt oder Regenzeit. Und es war einfach genial. Es ist natürlich eine ganz andere Botanik.
Ganz anderes Klima, alles. Ja.
Alles, alles. Das Tierwelt ist endlos. Es hört gar nicht auf. Ich kannte aber Amazonas schon, weil ich hatte in Amazonas schon vor über 10 Jahren einen Ultramarathon in Brasilien organisiert von der Fremdenlegion über 220 Kilometer.
In Manaus war das, ne?
Genau, richtig brutales Wettkampf und sehr gefährlich. Und diesmal...
Was war daran so brutal und gefährlich an diesem Wettkampf?
Das Gefährliche und Brutale an diesem Wettkampf ist, erstens war das total beschissen organisiert. Das heißt, du hast dich sehr oft verlaufen.
Ja.
Und wenn du dich verläufst im Urwald, ist es nicht ungefährlich. Weil wenn du nichts zu trinken findest, dann dehydrierst du, kollabierst du und das war's. Dann haben die auf die Verpflegungsstellen immer viel zu wenig, wenn überhaupt, was zu trinken gab. Dann der Tierlandschaft und Welt ist dann halt, wenn du 220 Kilometer durch Stock und Stein und Wasserpassagen und du unterschreibst beim Start, dass du halt auf eigene Faust das Ding machst und die zwei Brüdern von der Fremdenlegion, die das früher organisiert haben, denen ist es wirklich egal, ob du überlebst oder sterbst. Das ist wirklich, das ist so, ja, macht, was ihr wollt und so ist es und das sind die Regeln und wir haften für nichts und du kriegst eh keiner, sag ich mal, aus dem Dschungel raus, so einfach, wenn er schwer verletzt ist oder von einem giftigen Tier gebissen ist oder dies oder das. Wie willst du, sag mal, jemand, der 70, 80 Kilo wiegt, aus dem Sumpf rausholen und dann, bis der irgendwo ist, wo ein Fluss ist und dann mit dem Boot zum nächsten Krankenhaus, könnten bis zu Tage vergehen und dann ist man vielleicht nicht mehr da. Also es war ein Wettkampf, den ich wirklich nicht empfehlen kann, weil es ist außer Kontrolle. Du hast es nicht unter Kontrolle und wenn du einfach Pech hast, dann ist das Risiko einfach so hoch. Aber wir waren im Norden, also im Norden, Nordosten und Nordwesten.
Hier jetzt wieder Till und du, genau.
Genau, ja. Mit dem kanadischen Kajak. Und das war genial. Und dann kam vor ein paar Wochen den ersten Buch über die Amazonas und haben dieses Jahr, weil seine Tournee auch komplett abgesagt worden ist, er war normalerweise geplant, auf Welttour zu gehen, haben wir dann halt, und ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit, nicht nur Grüne Band, wir sind dann halt in Konstanz gestartet, am Bodensee, und sind runter bis nach Rotterdam, also den Rhein. Den Rhein runtergepaddelt und absolut genial, so unfassbar schön und vielfältig. Also nicht nur oben die Schweiz, alles so idyllisch und wunderschön und der Rhein ist klein, sondern halt auch Frankreich ist die Grenze zwischen in Alsace, wo bei Straßburg. Und dann hast du, klar, den Rhein runter über die Lorelei und Koblenz und Bingen und Mainz und bis nach Bonn, die ganzen Burgen. Dann natürlich auch zum Beispiel Duisburg, der ganze Stahlindustrie von den 60er, 50er Jahre, die schon da steht, alles so verrostet. Dann die Mündung in Rotterdam. Wir sind rausgepaddelt. Da kamen uns links, rechts Containerschiffe, die aus China oder wo auch immer kommen, die 300 Meter lang sind und war ganz schon wellig. Wir hatten optimales Wetter die ganze Woche oder die ganzen Tage, wo wir unterwegs waren. Es war fantastisch, ja.
Und das wird dann auch nochmal ein Bildband werden?
Das kann sein, ja. Es kann sein. Also wir haben es auf jeden Fall dokumentiert und wir planen, sag ich mal, solche Projekte nicht, um Produkte zu machen, sondern halt, ich habe ja einen Fotograf, der mich sowieso immer begleitet bei allen Klamotten, die ich mache. Und der Thomas heißt der Fotograf, der ist mitgekommen, hat das Ding abfotografiert. Ich habe aber, wenn ich ehrlich bin, noch keine Bilder gesehen. Der macht erst am Anfang, und das kommt jetzt in Januar oder Februar, einen ersten so Musterbuch. Erst zu gucken, wie wirkt das Bild und dies und das. Und dann entscheidet man, ob man ein weiteres Produkt in 1, 2, 3 Jahren rausbringt oder ob man es einstampft. Ich habe genügend Challenges gemacht, wo ich dann einfach es nicht rausgebracht habe. Und dann war das so, weil ich einfach keine Zeit hatte oder es lief einfach genug oder es sollte nicht sein. Und dann könnte man das irgendwann rausbringen. Und wenn nicht, ist auch okay.
Ja. Nochmal ganz kurz eine Frage zum Amazonas. Du hast auch diese reiche Tierwelt angesprochen. Auch ja im Gegensatz zum Yukon. Gut, da gab es hier und da auch mal einen Elch und einen Bären und so weiter. Und ihr habt natürlich Fische gefangen. Magst du von ein oder zwei besonders aufregenden Tierbegegnungen erzählen, die du am Amazonas hattest?
Ja, ich bin, ich war draußen alleine und bin dann halt von, wie nennt man das, von diesem kanadischen Kajak, bin ich runtergefallen.
Ja, das war so ein Feldkajak, ne? So ein relativ wackelige Angelegenheit.
Ja, und ich habe da mit einem Pfeil und Bogen versucht, wie im Yukon. Und im Yukon hat es funktioniert. Aber das Wasser in Amazonas ist einfach zu dunkel. Ja. Oder man sieht einfach nicht tief. Und da war ein Kalmain, also ein Krokodil. Der war 4, 5 Meter. Und der war wirklich nur so 10, 12 Meter neben mir. Und ich bin dann halt zum Ufer geschwommen.
So schnell wie noch nie zuvor wahrscheinlich.
Ich bin geschwommen wie ein Weltmeister gefühlt. Und hätte er, sag mal, Hunger gehabt oder mich gewollt, der hätte mich innerhalb von Sekunden gepackt. Und ich hätte keine Chancen. Das wäre dann halt quasi meinen letzten Minuten. Das war so viele Jahre Erfahrung, Abenteuer. Und dann macht man so einen Blödsinn. Das ist, einfach meine eigene Schuld.
Was hat das mit dir gemacht im Nachhinein? Also wenn du wirklich ernsthafte Todesangst hattest, da muss man sich ja dann noch erstmal von erholen, ne?
Erholen nicht. Es ist irgendwie so wie im Film. Du schwimmst und du weißt, das könnte jetzt wirklich der letzte Meter sein. Weil wenn der einmal untertaucht, und der ist auch untergetaucht, und anfängt halt sich vorwärts zu bewegen, dann ist der so schnell, da kommt man als Mensch gar nicht mehr weg. Und dann denke ich in dem Moment, was, es ist so, da geht viel durch den Kopf und du bist am Ufer und dann bist du und setzt du dich hin und denkst, das war aber ganz schön bescheuert, ne? Und dann ist es so, dass man wirklich über diesen Moment, heute noch, also 2 Jahre später, denke ich, das ist leichtsinnig. Das heißt, man ist erfahren, man denkt, man hat alles im Griff und dann fängt man an, Fehlern zu machen. Und das ist das, was zum Beispiel in Extremsituationen wie im Dschungel oder in Kälte, wenn man denkt, man hat alles im Griff, dann fängt man an, Fehlern zu machen und man wird halt quasi leichtsinnig. Und Kleinigkeiten, Fehlern, die können halt ja dir das Leben kosten in Extremsituationen. Wenn ein Bergsteiger wie der Rainer Messner, den du interviewt hast in deinem Buch, wenn er auf dem Everest seinen Handschuh irgendwie nicht richtig, sag ich mal, anhat und das Ding fliegt weg, dann vielleicht hat er noch einen Ersatzhandschuh. Wenn nicht, ist die Hand in Lebensgefahr.
Das erinnert mich an eine Geschichte von Hans Kammerlander, den du ja vielleicht auch kennst. Auch ein großer Everest-Bergsteiger unter anderem, der ja auch in unserem Buch mit drin ist, zufällig. Und er hat zum Beispiel das Erlebnis gehabt, er ist ja als erster Mensch überhaupt vom Everest mit Skiern abgefahren, vom Gipfel. Und auf dem Weg nach unten hat er tatsächlich seinen Handschuh verloren, irgendwie bei einem Sturz oder Wind oder sonst was. Und zufällig ist er an einer Gruppe oder an einer zumindest Leichen vorbeigekommen. Also da lagen Tote, die in dieser Saison dort ums Leben gekommen waren. Und da konnte er sich einen Handschuh beschaffen und hat so seine Hand halt retten können. Also da sieht man einfach bei aller Erfahrung Glück und Pech und Unglück, das liegt dann oft so nah beieinander. Ne?
Ja, da gibt's Wahnsinn.
Keinen doppelten Boden.
Und wenn der zum Beispiel jetzt die Hand oben bei minus 25, 40, 50, er braucht Stunden, bis er runterkommt, das macht der Körper nicht mit. Das wäre, sag ich mal, der Fehler könnte ihm wirklich das Leben kosten.
Wenn du schon Messner ansprichst, wir haben ja letztes Mal ein bisschen über Rüdiger Nehberg gesprochen und wie er dich beeinflusst hat. Du hast ihn als eines deiner Vorbilder beschrieben. Er hat dir ja auch geholfen bei deiner Vorbereitung auf deinen Deutschlandmarsch. Und ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass in der Tat ja auch Messner dich auf eine ganz andere Art und Weise ziemlich stark inspiriert hat. Und zwar, was Gedanken anbetrifft in Bezug auf autarkes Leben. Vielleicht magst du davon mal ein bisschen erzählen.
Ja, ich hatte die Ehre, einen Vortrag zu halten und nach mir kam der Rainer Messner und hat dann auch referiert. Und dann habe ich mir das natürlich angeschaut, weil ich bewundere dieser Mann. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Und er hat Schritte gemacht. Also der war einer, der den Südpol zusammen mit den Albert Fuchs,
genau, ne? Ja.
Die haben halt als erste Menschen der Welt überhaupt das Ding komplett mit 2400 Kilometer durchquert und Sachen gemacht, wo keiner wusste, ob der Körper so weit gehen kann, ob die Kälte oder die Höhe oder überhaupt, sag ich mal. Und dann hat er seinen Vortrag gehalten, eine von vielen. Und dann hat er erzählt zum Thema seine Basis oder ein Teil, was ihm dann halt irgendwie Ruhe gibt oder Zufriedenheit. Der wohnt ja in Südtirol. Er hat ja zwei Höfe, die komplett autark sind. Dann dachte ich, boah, ist das genial. So einen Hof zu haben, wo du Selbstversorger bist. Und dann dachte ich, das will ich auch.
Er ist ja auf so einem Bergbauernhof auch aufgewachsen und praktiziert das sozusagen in einem viel größeren Ausmaße, natürlich viel besser durchorganisiert und so weiter. Ja, immer noch sehr, sehr intensiv und beschäftigt sich auch sehr viel mit diesem ganzen Bergbauernwesen und was das auch für die Kulturlandschaft Südtirols bedeutet. Und genau darüber hat er dann offenbar gesprochen.
Genau. Ja. Und das hat mich einfach fasziniert und gepackt. Und ich hatte zu der Zeit schon einen Hof gekauft und dachte ich, weißt du was? Das will ich auch. Und dann habe ich angefangen, halt den Hof so zu bauen, dass wir autark theoretisch halt leben könnten. Das heißt, wir haben keinen Kanalanschluss, wir haben eine biologische Kläranlage. Jetzt kommt dieses kommende Jahr eine Heizung rein, die läuft nur über halt eigenen Holzbestand, also über Schnitzel. Das Holz wird halt geschreddert, wird ein bisschen getrocknet und dann wird das halt gefuttert. Das heißt, wir haben kein Gas, kein Öl, wir verbrennen nur komplett eigenes Holz, aber wir fällen nicht, sondern halt Holzbestand, was zu fällen ist, momentan sowieso sehr viel aufgrund der Borkenkäfer, muss einiges runtergebracht werden, weil das alles, aber das kannst du direkt verfeuern, weil es komplett trocken ist, das heißt, das einzige Vorteil. Dann Wasser zum Beispiel speichern von 150.000 Liter Reserven und dann auch eine komplette eigene Backstube, wo man halt nur mit eigenem Feuer, ob es Ofen sind oder Backofen oder also alles Mögliche, Da habe ich jetzt dieses Jahr noch eine Küche, so eine Agar-Küche. Das ist eine Firma aus England. Mhm. Die bauen halt die besten Holzküchen der Welt gefühlt. Und die sehen auch optisch mega aus. Hat 4 Ofen und so kleine Schritte in Richtung autark zu sein und die Möglichkeit zu haben, sagen einfach, wir werden halt auch in der eine Scheune Photovoltaiks noch bauen, dass wir eigenen Strom erwirtschaften. Wir haben Obst, Gemüse, wir haben Tierwelt. Momentan haben wir nur Hühner, eigene frische Eier. Es sind nur 10 Stück. Die kann man kaufen, wenn die liegerisch sind. Die kosten nur 10 Euro und die sind total super drauf und frische Eier. Also es macht einfach riesen Spaß, einfach das Gefühl zu haben, insbesondere in dieser verrückte Corona-Zeit, wo alle sagen, wow, wo geht's weiter? Oder hier, keine Ahnung, wir müssen hier den kompletten Supermarkt kaufen und unten im Keller Vorrat haben und hast du nicht gesehen. Ich habe die Möglichkeit halt selbst eigenes Essen zu erwirtschaften. Die Felder, die ich habe, die sind vermietet an Bauer und einen Reithof. Die könnten auch theoretisch sagen, okay, pass mal auf, Klaus, du zahlst jetzt keine Pacht mehr. Dafür brauche ich im Jahr 2 Kühe und 8 Schweine und dies und das und noch Gänse, die du auch immer verkaufst. Und so diese Art von Leben zu führen zu können, ist genial. Wir haben zum Beispiel jetzt im Oktober Apfelernte dieses Jahr war nicht so stark wie sonst und trotzdem hatten wir so, da kommt ein LKW mit einem Hänger und die pressen das komplette, sag ich mal, Apfelbestand, die wir halt pflücken und wir hatten 2,5 Tonnen und dabei sind 1,4 Tonnen gepresstes Apfelsaft aus eigenem Hof, nicht gespritzt, alles ist biologisch, alles ist richtig gut, es schmeckt toll. Das ist vakuumiert, das hält sich Jahren. Das macht einfach Spaß.
Was hat dich denn damals, als du das bei Messner gesehen hast, direkt so sehr angesprochen, dass du gespürt hast, das ist auch was für dich? Also einfach das gute Gewissen und Wissen darum, wo die Nahrungsmittel herkommen oder krisenfest zu sein? Also vielleicht auch irgendwie Angst vor genau solchen Szenarien wie jetzt Corona oder geht es um Nachhaltigkeit? Was war da für dich das, was dich so sehr angesprochen hat?
Die Freiheit. Die Freiheit, aber natürlich auch unabhängig zu sein. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mit einem 80-Jährigen gesprochen und der ist Doktor in Philosophie und so. Und der ist genau 1940 geboren und seine Eltern waren Bauern. Und der hat erzählt über das Krieg. Krieg und nach dem Krieg, als die Menschen wahnsinnig viel gehungert haben hier in Deutschland aufgrund der ganzen Situation. Und der erzählte einfach, die Bauern natürlich im Land, die waren an der Quelle von Essen. Ne? Ja. Und die Menschen sind gekommen und die haben für die Bauern gearbeitet und Kartoffeln im Gegenzug bekommen. Oder die haben natürlich ihre ganzen Verwandten, Familien raus aus den Städten in den Bauernhof. Das ist naturgebunden auch, so wie du sagst, nachhaltig. Es ist einfach ein cooles Gefühl, mit deinen Kindern so aufzuwachsen, dass du sagst, wir könnten unabhängig sein und wir sind zum Teil unabhängig. Oder mit meiner Tochter halt die Eier zu holen von den Hühnern, das Restessen zu bringen, dann denen noch ein bisschen Mehl zu geben. Und die Hühner sind happy und die laufen einen hinterher und die liefern auch jeden Tag sich Eiern. Und dann hat man zu viele und dann schenkt man die doch die Oma. Und eigenes Brot zu backen. Mit der Backstube komplett nur mit eigenem Holzbestand kannst du alles kochen. Du musst nur damit arbeiten können. Das lernt man auch. Und das macht einfach Spaß. Es geht ja gar nicht darum, um Geld zu sparen, weil wenn ich jetzt meine Stunden zählen würde, wenn ich jetzt 2,5 Tonnen Äpfel pflücke,
dann. Machst du hoffentlich nicht alleine, oder?
Nein, ich mache das natürlich auch dann organisiert. Ja. Und zwar der Laufverein kommt und die helfen. Und ein Großteil von den Äpfelmus wird gespendet, komplett, also Saft. Und das Geld geht an den Verein und einen Teil behalte ich. Und so ist das ein Win-Win. Also das heißt, 30, 40 vom Verein kommen, wir pflücken an einem Tag alles ab. Also alles nicht. Also die obersten Äpfeln da an den großen Bäumen, da sagst du, es lohnt sich nicht. Ne?
Ja.
Also so viel können wir gar nicht trinken. Und trotzdem bleibt für jeden was übrig. Die kommen, jeder nimmt 2 Eimer mit, also frische Äpfel. Und dann ist das Saft auch noch für den Verein. Und dann wird es verkauft. Eigentlich wollten wir das verkaufen am Weihnachtsmarkt, aber dieses Jahr ist es schwierig. So haben wir dann andere Wege gefunden, wie das verkauft wird. Es wird nicht verkauft, sondern gespendet, weil sonst brauchen wir 1000 Siegel und die Leute können ja einen Betrag spenden für den Verein und man lernt auch viele Menschen, die auch Spaß dran haben, mitzuhelfen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die Heizung, wo ich sagen kann, wir haben gar keine Heizkosten und wir heizen nur mit eigenem Holzbestand, die nicht mal frisch gefällt ist, sondern halt komplett nur aus Baumbestand, der abgeholzt werden muss, weil er halt quasi Fallholz ist oder auch zum Beispiel meine ganzen Baustellen, alles was Holz übrig bleibt, wird gesammelt und dann wird das halt durchgejagt durch den Häcksler, dann wird es trocken und dann wird halt das auch verheizt. Es macht Spaß.
Interessant, ja, das klingt echt toll und auch interessant, dass du auch das wieder mit diesem Freiheitsbegriff begründest. Das ist ja wirklich ein Thema, das sich durchzieht. Auf dem Yukon und Amazonas hast du dich ja, die Frage muss ich gar nicht stellen, gewiss auch sehr frei gefühlt. Das ist ja sicherlich einer der Gründe, warum man sich dorthin begibt. War das für dich dort eine ganz bestimmte Art von Freiheit?
Also Yukon kannte ich sehr gut schon, weil ich war oben auf der kanadische, aber auch auf der Yukon-Alaska-Region durch Wettkämpfen und. Das kannte ich sehr gut. Ich kannte das im Winter und ich kannte das im Sommer. Und so habe ich mich sehr gefreut, weil das halt einfach, das ist Landschaft, die man hier nicht kennt in der Weite. Also Alaska ist dann, ich schätze mal, 5-6 Mal größer als Deutschland. Und da wohnen nur, was waren das, 700.000 Leute oder so. Also weniger als in Köln, ne? Und meistens in der Hauptstadt ein bisschen und dann halt der Rest ein bisschen verstreut. Amazonas kannte ich auch durch den Wettkampf, aber die Ecke nicht, weil die Amazonas ist ja riesig, also von Atlantik zu Ozean, das müssten ungefähr, ich glaube, 4.500 Kilometer sein. Und da habe ich mich sehr gefreut. Es ist natürlich sehr naturgebunden. Du bist wirklich mitten in dieses in Yukon, in Land der Grizzlies. Und in der Amazonas, Land der, ja, der Natives, die da halt auch wohnen. Menschen, weil Vieh bewegt sich an den Flüssen.
Ja.
Mir gefällt es einfach. Und nächstes Jahr, Erik, und da kommst du hin. Wenn du in Pennsylvania, das ist ja von dir ein Katzensprung nach San Diego zu fahren. Das sind ja nur 5000 Kilometer. Ne?
Wir ziehen nächstes Jahr nach L.A., also von daher.
Okay, sehr gut. Dann, siehst du, durch L.A. fahre ich auch. Und zwar mit letztes Jahr bin ich mit den alten VW-Bus von 1967 von Berlin nach Peking gefahren. Ne?
Genau, haben wir ja drüber gesprochen, ja.
Genau.
Ja.
Und dieses Bericht ist in deinem Buch drin. Und nächstes Jahr, vorausgesetzt ich darf, würde ich gerne Anfang Juli, diesmal mit meinen 2 Söhnen, in Alaska Anchorage zu starten ohne Geld und dann die komplette Panamericana bis nach Feuerland. Und das sind 30.000 Kilometer, weil wir halt auch rechts, links die Highlights mitnehmen. 15 Länder, das wird natürlich im Vergleich zu Berlin-Peking nochmal das Doppelte. Da freue ich mich jetzt schon. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Grenzen auf sind in ein halbes Jahr, dass man das machen darf.
Und also ihr legt los im Juli, ja, ganz im Norden?
Wir legen los im Juli, weil die Jungs haben keine Schule.
Ja.
Da schulfrei, also Luke hat sein Abi dann durch und der Leon hat dann noch ein weiteres Jahr und dann ziehen wir das halt in den Sommerferien durch.
Mal schauen, vielleicht kann ich euch ja von irgendwo winken vom Straßenrand aus.
Genau, in L.A. komme ich vorbei, du wohnst da bei Michael Jackson wahrscheinlich.
Das werden wir noch sehen, wo wir da enden, wahrscheinlich nicht ganz so schön. Mal gucken, was ich dir dann bieten kann,
aber
dich kann man ja leicht zufriedenstellen.
Aber Erik, wie alt bist du? 32?
Ganz genau, mein Gott.
Okay.
Du bist gut vorbereitet.
Und du siehst aber jünger aus.
Sehr gut.
Aber ich habe das einfach geschätzt, 32, durch deine Vita und dein Können. Wenn du in L.A. bist, dein Partner, der wird dann halt da vielleicht Medizin studieren.
Der wird dann durch sein, hoffentlich, bis dahin und dann da arbeiten. Aber genau, ja.
Und du reist dann auch weltweit oder machst alles für IT oder eine Mischung? Oder was ist deine, sag ich mal, deine Vision? Warum L.A.?
Es hat vor allem berufliche Gründe seinerseits, dass wir dorthin ziehen. Ich bin ja glücklicherweise mittlerweile komplett flexibel. Also als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hatte ich noch einen festangestellten Job. Ich habe meine ganzen Projekte nebenher gemacht und mittlerweile bin ich komplett eigenständig, selbstständig, fokussiere mich auf Weltwach und auf noch Bücher schreiben und verschiedene andere Projekte. Und deswegen kann ich meine Sachen eigentlich von überall aus machen, weitgehend. Abgesehen jetzt, also wir planen auch ein kleines Weltwachfestival und so Sachen in Deutschland. Dafür werde ich dann auch in Deutschland sein, wieder 2021. Aber das meiste von dem, was ich mache, kann ich von überall aus machen. Und deswegen ist es für mich einfach eine aufregende Chance, ein paar Jahre mal in L.A. zu verbringen.
Hammer. Ich finde es mega und geil, ne, dass man halt sich was vornimmt. Ich meine, habt ihr da Verwandten oder hat der...
Nein, überhaupt gar nichts. Das heißt, ist komplett einfach auf ins Unbekannte und mal schauen, wie es dort so läuft.
Das heißt, ihr habt nicht, keine Ahnung, dein Onkel lebt da und er, seine Verwandten haben da 5 China-Restaurants.
Nein, wir haben dort gar nichts. Also ich war jetzt ein einziges Mal dort für 3 Tage, um überhaupt mal zu schauen, wie es dort so ist. Das ist alles. Das ist einfach eine aufregende Chance, frischen Wind reinzubringen und wirklich nochmal ein ganz anderes Lebensumfeld kennenzulernen.
Krass.
Ich habe nochmal vielleicht eine Frage an Joey als Geschäftsmann. Musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, würde mich aber interessieren. Wir haben ja jetzt in unseren beiden Gesprächen, also jetzt gerade auch Yukon und so weiter, du hast gesagt, auch beim Rhein war dein Fotograf mit dabei und auch die Reise, über die wir letztes Mal gesprochen haben, also mit dem VW Bulli nach Peking, wirklich ein tolles Projekt, war es ja auch so, dass du ja selten allein oder auch zu zweit unterwegs bist. Also weder im Bulli noch jetzt in der kanadischen oder brasilianischen Wildnis, sondern hinter dir kommen dann oft zumindest noch ein Fotograf, ein Kameramann zum Teil, teilweise auch, glaube ich, sogar noch ein Autor, sind also auch alle mit dabei. Warum ist es für dich so wichtig, deine Reisen so umfassend zu dokumentieren? Insbesondere, du hast ja vorhin auch gesagt, manchmal weißt du noch gar nicht, ob du damit überhaupt irgendwas machst mit diesem ganzen Material.
Man kann das einfach mitnehmen. Ich habe die finanziellen Mittel. Es ist einfach mega cool und stark, wenn man halt ein cooles Projekt macht und dann den Option hat, ein Buch draus zu machen oder nicht. Mhm. Und wenn man sagt, okay, ich investiere und dann schauen wir mal, ob das, ich habe zum Beispiel hier links von mir einen kompletten Archiv, also alles seit 25, 30 Jahren. Im Grunde ist es so, ich arbeite so, wie die Kelly Family auch arbeitet. Wir haben immer alles dokumentiert, alles erfasst und der komplette Archiv, es ist ein Lebenswerk, einfach, die man macht. Mhm. Und deswegen ist es erfasst und auch wenn ein Buch fast kein Geld bringt, eigentlich jedes Produkt zahlt man drauf, aber es ist eine, du hast es erfasst. Und dann, ich arbeite mit vielen Unternehmen zusammen, ich mache Vorträge, du hast das Bildmaterial, du kannst zeigen, wie es aussah am Südpol oder hier oder da oder hast du nicht gesehen, dann kann ich das Bildmaterial und das Filmmaterial platzieren. Die Sponsoren, die halt bei mir als Partner zusammen sind, die sehen sich auch, wie man durch die Wüste läuft. Es gibt viele, sag ich mal, gute Extremsportlern, die dann halt unfassbare Leistungen bringen und die haben nicht das Know-how, wie man halt das medienmäßig halt zusammenpackt und vermarktet und platziert. Ich habe dann noch zusätzlich das große, große Vorteil, dass ich über die Kelly Family bekannt bin und dann kann ich mein Hobby als Abenteurer halt ausüben und dann mit der Erfahrung als Unternehmer, dass ich dann halt das erfasse und dann baut man Partnern auf und das ergibt sich. Eine davon ist SternTV seit 20 Jahren und mehr.
Die dann jeweils berichten, ja.
Die berichten halt nicht alles, was ich mache, aber die berichten sehr, sehr gerne viel, was ich mache.
Also das heißt, du finanzierst das sozusagen vor, was ja gewiss ziemlich kostspielig ist, ein Kamerateam und alles mögliche immer mit dabei zu haben und gehst sozusagen auch ins Risiko und schaust dann im Nachhinein, wie zum Beispiel bei einem Projekt wie der Bulli Challenge, also mit dem VW Bulli nach Peking, dass du, klar, dann gibt's das Buch, weiß ich ja selber, dass das jetzt nicht unendlich rentabel ist und dann gibt's so Sachen wie SternTV und andere TV-Formate, wo du dann das Footage, die Aufnahmen platzieren und gegebenenfalls auch hinverkaufen kannst und versuchst das so dann im Nachhinein zumindest so halbwegs wieder zu refinanzieren.
So ist es. Also die meisten Geschichten, die sind wirklich, ist ein Draufzahlgeschäft, aber durch meine andere Tätigkeiten arbeiten, wo ich dann halt durch viel, viel Arbeit auch ganz gut verdienen kann, kann ich das halt kompensieren. Und dann kann ich das dokumentieren und ich bin jetzt 48. Ich wollte mit 50 vielleicht so einen 7-stündigen Doku machen, also 7 Folgen, und den keiner kaufen wird und keiner haben will, aber mir ist es egal, ich mache das eh für mich. Und dann ist das halt auf YouTube oder bei Netflix.
Oder auf irgendwie Weltwach TV oder so.
Ne? Zum Beispiel, ne? Genau, ganz einfach. Und deswegen, wenn, ich habe das übernommen von der Kelly Family, wir haben es immer so gemacht und wir sind ins Risiko mit mal reingekommen. Aber wenn du ins Risiko reingehst und du produzierst auch selber, dann ist es so, dass man halt, man hat dann kompletten, sag ich mal, Urheberrecht, eine eigene Hand.
Ja.
Das heißt, dir gehört das Bildmaterial, dir gehört das Filmmaterial. Du bist der Entscheider über dein eigenes Namen, Person, Gesicht. Das heißt, wenn jemand was berichten will, dann muss er erstmal fragen, ob er das Material nutzen darf. Dann sagst du, in welchen Contents? Ach, das ist halt hier über, keine Ahnung, die doofsten Kellys der Welt. Dann sag ich, ja, dann nicht. Also, so hat man die Macht in der Hand. Ja. Aber es geht ja auch um einen selber. Ja. Wenn man halt den Weg nimmt. Ich kann es nur empfehlen für alle, sag ich mal, Verrückten wie ich, die halt was Geiles machen wollen, dokumentieren. Das heißt, jemand mitnehmen oder selber kann man auch sich, also man muss sich ein bisschen erfassen lassen, dann sollte sich vielleicht dann lernen lassen, wie man halt auch mit Schnitt und dies und das und hast du nicht gesehen und Bild und Start und Finish und kurzes Interview, authentisch bleiben, aber trotzdem wissen, wie man halt mit einer Kamera erzählt. Arbeitet.
Ja.
Genau. Ja. Und das zu erfassen, jetzt stell mal vor, jemand macht was Unfassbares und da gibt's nur so ein paar beschissene Bilder davon. Das ist so schade, weil dieser Abenteuer, der würde wahrscheinlich viele interessieren, wenn die erfasst würde in Fotos oder im Film. Und ich weiß, mitten in so ein Challenge, die ganze Zeit drüber nachzudenken und die Energie zu haben, das zu machen, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Aber die Freude, wenn das Ding zu Ende ist, ne, man ernährt sich von diesen Bildern, von diesen Eindrücken sein ganzes Leben.
Hast du denn jemals das Gefühl, dass die Tatsache, dass du mit so einer kleinen Entourage unterwegs bist, für dich das Erlebnis, das Ausgesetztsein, das Abenteuer auch ein Stück weit schmälert oder blendest du das komplett aus?
Nein, weil ich reise immer mit den gleichen Leuten.
Ja.
Das sind alles Freunde. Es sind ganz normale Selbstständige, die ich auch bezahle und die, ne, die müssen auch ihre Familien ernähren und alles drum und dran. Und deswegen, es ist nicht so, dass sie mir einen Gefallen tun, sondern halt, wir sind auch trotzdem befreundet. Mhm. Und da ist ein vertrauendes, eingespieltes Team. Zusätzlich ist es auch so, dass es auch eine viel höhere Sicherheit ist. Wenn ich durch die Wüste laufe und ich habe ein Team, der mich immer wieder irgendwie Anstoß und ich würde kollabieren oder irgendwo dehydriert stehen oder so. Die Chancen, dass ich dann halt gefunden wird, ist größer als die anderen Teilnehmern, weil die anderen Teilnehmer vielleicht sich einfach nur von einer Verpflegungsstelle zum anderen kämpfen und haben nicht dieses Kamerateam an der Backe die ganze Zeit. Aber ja. Mir stört das nicht, weil das sind alles, ich arbeite nur mit Leuten, die ich mag. Ich mag das nicht, mit Leuten zu arbeiten, die einfach doof sind, weil das ist einfach nervig.
Ja.
Und das Leben ist einfach so kurz dafür. Und deswegen, ich verschwinde meine Zeit gar nicht mit Leuten, also mit Schleimern oder mit Leuten, die halt quasi irgendwie irgendwas über jemanden erreichen wollen und sowas. Der einzige Weg ist geradeaus. Ne? Ja. Und einfach Ehrlichkeit und trotzdem einen guten Geschäftsmann zu sein, ist auch eine coole Sache.
Wie verdienst du denn dein Geld am liebsten? Als Sportler, als Musiker, als Reisender, als Vortragsreferent?
Keine Ahnung, ich denke gar nicht drüber nach. Das ist, ich denke gar nicht drüber nach. Also es ist, das kommt, wenn du das tust, was du liebst und du machst es intensiv und dann wirst du Erfolg haben.
Ja.
Sonst, Erik, wirst du nicht jetzt in Philadelphia und nächstes Jahr in
meinem Kleiderschrank.
LA, ne? In deinen Kleiderschrank, ne?
Das heißt, ich hab's geschafft, du siehst es ja, oder? Wie es hier bei mir aussieht im Hintergrund.
Guck dir mal, wie es bei mir aussieht, ne?
Ja, auch eine Rumpelkammer, ja, wenn ich ehrlich bin.
Eine Bruchbude, ne? Und Genau, deswegen, das ist eine Frage, das sollte man überlegen. Also, ich weiß es nicht. Also, Geld ist nicht der Antrieb. Nur Geld ist natürlich, ermöglicht viel.
Ja.
Ich meine, machen wir uns nichts vor. Kelly Family, Comeback oder die ganzen, sag ich mal, Jahre davor, als wir Erfolg haben, da hat man schon unfassbar viel Geld verdient. Das ist schon krass, wenn man halt da millionenfache CDs verkaufen darf und dann die großen Hallen füllt. Das ist schon abgefahren. Ne? Und da haben wir natürlich auch Glück. Aber welche Band schafft, sag ich mal, diesen Erfolg? Das sind dann so ein Hau von. Und es ist natürlich noch schwieriger geworden. Und jetzt sowieso. Ja, jetzt drüber nachzudenken, dass man Berufsmusiker wird, da muss man aber ganz schon, sag ich mal, Arsch in die Hose haben.
Ja.
Weil diese Corona-Epidemie, keiner weiß, ob das in den Griff geschafft wird. Und wenn wir es in den Griff bekommen und nur, man sagt ja 70% in Deutschland und dann wäre alles cool. Ja, aber wie läuft das? Das heißt, jemand, der nicht Corona getestet ist oder Corona, sei mal, geimpft ist, darf der eigentlich im Konzert rein? Und wenn er Corona hätte, sind die anderen gefährdet, dürfen nur die geimpft? Das Ganze ist einfach Neuland. Keiner weiß, wo die Reise führt. Und das wird einige Jahre dauern, bis man, ich glaube, soweit ist, dass man sagt, okay, wir haben einen Weg gefunden. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte schon.
Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs wieder noch ganz kurz zu den Halbsätzen kommen, wie schon beim letzten Mal. Das heißt, ich würde dir einen Halbsatz vorgeben und wir schauen einfach, ob dir dazu was in den Sinn kommt. Wenn ja, was? Der schönste Moment am oder auf dem Amazonas war für mich?
Es gab zwei Tage, wo es Nebel gab. Und dieser Nebel stand. Wir sind durch den Fluss gepaddelt. Und das war wie so eine ganz besondere, sei mal, Magie. Mhm. Das habe ich in der Form da bis jetzt noch nicht gesehen.
Da gibt es ja auch ein Bild von einem Bildband. Ne? Also so eine ganz, ganz ruhige Stimmung, so ein Morgennebel, das Wasser ganz, ganz still ebenfalls. So habe ich es ja zumindest gerade in Erinnerung. Wahrscheinlich einfach eine ganz besondere Atmosphäre.
Ja, definitiv.
Der seltsamste oder denkwürdigste Ort, an dem ich mal eine Nacht verbracht habe, war?
Südpol, am Ziel. Da ist es 24 Stunden zu der Zeit hell, minus 30, 40 Grad und du bist ja so weit weg von zu Hause, wie es geht. Also es geht nicht weiter. Das heißt, du könntest nach LA auf der anderen Seite der Welt fliegen, aber dann würdest du nicht ganz so weit sein als Südpol, 90 Grad Süd. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, so weit weg von zu Hause sein.
Mein wohl größtes Talent ist?
Habe ich keins eigentlich. Ich habe keine Talente. Nur ein bisschen Ausdauer.
Ausdauerdisziplin. Das heißt, das ist für dich die Erklärung dafür, dass du nicht ganz unerfolgreich bist.
Reicht auch. Man braucht eigentlich kein Talent. Es reicht auch Disziplin und Ausdauer und ein festes Ziel.
Einen dreiwöchigen Urlaub komplett am Strand zu liegen oder auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen, wäre für mich?
Schwierig, sehr schwierig.
Also keine Erholung?
Nein, keine Erholung. Ich kann mich am Strand wirklich nicht erholen. Also rumgammeln und rumhängen, nichts machen, ist für mich
das ist es nicht.
Nicht drin.
Wenn ich an irgendeinen Ort in irgendeiner Epoche reisen könnte, dann würde ich?
In die Zukunft.
Ah, ne? Ja.
100 Jahre vor uns. Das würde mich interessieren. Die Vergangenheit, klar, aber ich als Ire, ich glaube nicht, dass ich mich zurückversetzen will vor 2000 Jahren, als die Römer uns alle platt gemacht haben. Oder 800 Jahren die Engländer nur auf die Fresse bekommen, weißt du?
Was würdest du dir am liebsten anschauen oder welches Thema würdest du am liebsten nachvollziehen in der Zukunft?
Ja, die Umwelt. Die Umwelt, die Menschen, die Kriege und das Ganze, was wir jetzt alle momentan weltweit erleben mit Corona, ob das der Anfang von Ende ist.
Befürchtest du das?
Also ich glaube, dass unsere, die nächsten und übernächsten Generationen, wenn man sieht, was für Probleme wir weltweit haben, unabhängig von Corona, der Umwelt oder ich sag mal Bevölkerung durch die IT-Welt, Menschen, die, sag ich mal, ein Handy haben und haben dann Internet und schauen und sagen, ja, warum lebe ich denn halt in der Wüste und nicht in LA?
Was ja auch Wüste ist, aber zumindest mit Infrastruktur.
Genau, und warum habe ich nicht McDonald's und ein cooles Auto und warum lebe ich hier in die Amazonas? Und eigentlich ist es so, dass die Menschen, finde ich, in ihre eigene Kultur und Ländern, die meisten sind viel glücklicher als wir. Nur der, sag ich mal, die Möglichkeit, dass man halt weltweit schaut, ach, wenn man sich drüber nachdenkt, ein der Idylle von, sag ich mal, wie anstrengend es ist, eine Frau zu sein, ne? Wenn ein, die werden ständig, sag ich mal, damit konfrontiert, dass eine Frau, die schön ist, die muss so und so aussehen. Das ist doch alles eigentlich wahnsinnig unfair, ne? Hm. Weil ich sage einfach, die meisten sehen nicht so aus. Und das ist dann ständiger, sag ich mal, Unzufriedenheit. Und das erlebst du hier. Und in anderen Kulturen ist es was ganz anders. Da hast du diese Probleme vielleicht, die kommen. Dadurch, dass man halt durch die Vernetzung, die mit zwei Klicks sofort irgendwie überall und das, was gegeben wird, ist das, was, sag ich mal, angesagt ist. Ich glaube nicht, nein. Ich bin gespannt. Also ich glaube, die nächsten Generationen werden es nicht einfach haben. Ja.
Letzter Halbsatz. Wenn ich jemandem einen Weltwach-Award verleihen dürfte oder müsste, würde ich?
Ja. Ich würde jemand das geben
Ja,
können.
Wer hat ihn verdient?
Rüdiger Nehberg.
Ja.
Als Legende in Vertretung zusammen, der es genauso verdient hat, ist seine Frau. Weil sie ist auch die treibende Kraft dahinter. Und zusammen sind die das Team. Also die, und mit der Aktualität, dass er uns am 1. April dieses Jahres verlassen hat und mit seinen 84 Jahre jung, sich über Jahrzehnten für so viel eingesetzt hat, also ein Leben lang.
Ja.
Ne? Und das ist ein Vorbild. Und der darf nicht in Vergessenheit kommen, weil wenn man mit, ich sag einfach, die Generation, deine Generation unter 30, die kennt ihn nicht. Das ist einfach schade. Also die meisten kennen ihn nicht. Und wenn ich mit 20-Jährigen rede, dann ist es mehr unsere Generation. Das darf, finde ich, nicht passieren, weil er halt was vorgelebt hat. Er hat nicht nur Mut gehabt und Sachen gemacht, die unfassbar sind. Der hat sein Leben für anderen riskiert und hat Sachen bewegt und Menschen, die nicht den Glück haben, Glück gebracht.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Joey. Ich stimme dir vollkommen zu. Wenn einer den Weltwach-Award verdient hätte, dann wäre es er und dann wäre es Annette, seine Frau. Und du bist auch auf einem ganz guten Weg, aber ich glaube, du musst noch ein bisschen, um an Rüdiger ranzukommen, musst auf jeden Fall noch die Pan-Amerika schaffen nächstes Jahr. Ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen.
Erik, danke schön, ne? Also,
vielen
Dank. Ich bedanke mich und viele Grüße an alle, die zuhören.
Ja.
Und ihr solltet diesen Podcast, also nicht meine, wo ich drin bin, aber die anderen halt, einfach andere Leute empfehlen, weil Erik ist ein junger, dynamischer, gut aussehender,
geht's wieder los, sehr schön.
Starker Typ. Und solche Leute brauchen wir. Und deswegen nochmal, wir sehen uns in L.A.
Machen wir, alles klar. Ja? Vielen Dank, Joey.
Grüß deinen Partner. Ne? Und coole Story, muss ich sagen. Hammer.
Ja.
Okay.
Alles klar, danke. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Bis bald, Erik. Ne?
Tschüss.
Tschüss.
Das war Joey Kelly. Vielen, vielen Dank, Joey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit kommen wir nun zu Andreas Altmann. Und der hält sich heute vergleichsweise kurz. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest.
Ein Moment im Leben. Eine Frau, die weint. Stadtbus in Stuttgart. Fahrt von A nach B. Leute kamen, Leute gingen. Ruhig glitt der Bus durch den Verkehr. Der Fahrer fiel mir auf. Er war ausgesprochen freundlich. Begrüßte alle. Begrüßte manche Fahrgäste mit Namen. Seltsam. Wie so ein wildfremder Mensch das Leben angenehmer machen kann. Im Bus befanden sich einige Flüchtlinge. Mit den Rucksäcken, Taschen und den fremden, müden Gesichtern waren sie unverkennbar. Kurz darauf stieg eine weitere Gruppe Asylbewerber zu. 5, 6. Und wieder begrüßte der Fahrer jeden und jede mit einem Lächeln. Er fragte eine von ihnen, wo ihr Kind geblieben sei, denn beim letzten Mal sei sie doch mit einem Jungen eingestiegen. Das alles auf Schwäbisch-Englisch und alles ohne viriles Augenzwinkern, ohne Ironie. Nur mit dem Ton von einem, der Anteil nimmt. Und die Frau, vielleicht 30, lächelte scheu und meinte, dass ihr Sohn beim Arzt sei und dankte ihm für die Nachfrage. Dann ging sie nach hinten. Ich blieb in ihrer Nähe diskret und sah, wie die Tränen kamen. Behalten, aber sie kamen. Irgendwann verließ sie den Bus allein und ich folgte ihr, weil ich wissen wollte, warum sie geweint hatte. Nach ein paar Metern sprach ich sie an und ohne zu überlegen antwortete sie, because of the bus driver, weil er sie wiedererkannt und nachgefragt habe. Sie sei aus Aleppo über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und es tue ihr so gut, wenn ihr jemand ein warmes Wort schenke. Einen ganzen Tag würde es retten. Ach, fügte sie noch lächelnd hinzu, wäre es nicht wunderbar, wenn es mehr von solchen Busfahrermenschen gäbe?
Es geht direkt weiter im Programm und zwar mit euch. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Thema unserer Stimmenpost ist und bleiben Mikroabenteuer. Darüber haben wir ja zuletzt wieder einmal mit Christo Förster gesprochen in Folge 178. Wir haben uns insbesondere dem Thema Mikroabenteuer im Winter gewidmet. Und genau davon erzählt uns auch Toni. Er erzählt uns vom Winterwald.
Hallo Erik, ich bin ein treuer Hörer deines Weltwach-Podcasts und habe mir natürlich auch deine vorletzte Folge angehört, als du mit Christo über Mikroabenteuer im Winter gesprochen hast. Ich selbst war auch gerade unterwegs, als ich euch zwei auf meinen Ohren hatte. Ich war gerade auf einer kleinen Skitour. Ich bin direkt vor meiner Haustür gestartet und hatte nur meine Skier, eine Stirnlampe und natürlich auch einen kleinen Rucksack mit ein paar Snacks und etwas zu trinken drin und bin dann direkt los. Es hat geschneit, der Schneesturm wehte, es war teilweise Nebel, es war einfach toll. Es waren zwar nur 90 Minuten und ein paar Kilometer, aber als ich komplett verschwitzt und durchnässt wieder zu Hause angekommen bin, war mein Kopf frei und ich war einfach total entspannt. Und wäre die Sache, wie Christo glaube ich auch schon gesagt hatte, wäre es hell gewesen, wäre das gar nicht so ein Ding gewesen. Aber im Dunkeln macht mir das jedes Mal jede Menge Spaß. Und zum Schluss möchte ich mich noch für den tollen Podcast bedanken und natürlich auch bei deinen tollen Gästen. Ihr unterhaltet mich ja meistens beim Sport, beim Draußensein immer wunderbar und inspiriert einen, und ich glaube nicht nur mich, sondern viele andere auch, für neue Abenteuer. Also Erik, hab vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ja, bis bald. Ciao.
Vielen, vielen Dank, Toni. Als nächstes folgt Steffi und sie erzählt uns von einem Mikroabenteuer mit Schmunzelgarantie an einem nächtlichen See.
Hallo Erik und liebe Weltwach-Podcast-Hörer. Hier spricht die Steffi aus der Schweiz und ich habe mir jetzt in den letzten 2 Wochen ziemlich viel von den Podcasts von Weltwach angehört, da ich aufgrund von einer Gehirnerschütterung auf visuelle Medien verzichten muss und mir da irgendwie in den kalten Tagen, wo ich krank geschrieben war und sehr energielos war, lange eine Beschäftigung suchen musste. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt fangst mal an, Podcasts zu hören. Ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Minuten den Podcast von Christo Förster, glaube ich, heißt er, angehört, wo es um die Mikroabenteuer im Winter geht. Und da hast du am Schluss die Leute aufgefordert, doch mal über ihre eigenen Mikroabenteuer zu erzählen. Und als ich schon, wie wir in der Schweiz so gut sagen, mega gickerig, also neugierig und sehnsüchtig auf meinen neuen Mikroabenteuer nach meiner Genesung gespannt bin, habe ich mir halt jetzt mal wieder die ganzen vom Sommer durch den Kopf gehen lassen und da ist mir so eines geblieben. Und zwar war ich da mit einer Freundin an einem See, wo ich regelmäßig immer mal wieder alleine hingehe und die Nacht verbringe in der Hängematte oder einfach sonst mit der Matte, da auch dort Bivakieren erlaubt ist, aber Zelten nicht. Und das habe ich dann regelmäßig gemacht und habe dann am einen Abend, wollte ich eigentlich alleine los und war dann noch spontan mit der Freundin am See und die meinte dann so, ja, voll cool und so. Mein Freund hatte dann zufällig noch sein Schlafzeug, also Isomatte und Hängematte und Schlafsack im Auto, weil wir das Wochenende vorher schon draußen geschlafen haben. Und dann konnte sie das dann spontan ausleihen und wir haben dann beschlossen, spontan gemeinsam am See zu übernachten. So, da hat es also so eine kleine Ebene, die eigentlich, es ist so eine Bade, wie sagt man das auf Hochdeutsch, ein Freibad am See, das halt dann geschlossen ist, aber das ist öffentlich zugänglich, also ohne Gartenhag oder irgendwas halt, wo man einfach Zugänge hat. Da haben wir dann auf dieser kleinen Plattform, die direkt am Wasser ist, unsere Matten aufgebaut, haben mega den schönen Abend verbracht und uns dann irgendwann nach langem Sterne anschauen und gemeinsam labern und genießen, in die Schlafsäcke begeben und versucht zu schlafen. Und dann haben wir noch so ein bisschen gesprochen. Es war dann irgendwie so 1 Uhr in der Nacht. Und normalerweise bist du da halt immer alleine und da musst du eigentlich keine Angst haben, dass wer kommt, außer vielleicht am Morgen früh die Seeranger, die nachschauen, ob da alles gut ist, ob Müll rumliegt. Und dann waren wir da völlig entspannt und auf einmal kommt da einfach irgendein Fremder über diesen Steg gelaufen und wir dachten so, was sind das? Sind das jetzt Schritte? Und haben schon so ein bisschen ein bammeliges Gefühl gehabt und ich dachte dann so, ja nee, ich habe schon so oft am See geschlafen und auch wenn da jemand kommt, da ist ja nichts dabei und so, das ist jemand, der vielleicht einfach die Nacht genießen will, es war eine wunderschöne Nacht, dann noch fast Vollmond, gerade abnehmend und wir dachten dann so, okay, geht und die Freundin, die sich das halt nicht so gewöhnt ist mit draußen schlafen, die hatte dann schon ein bisschen Angst. Und dann ist da tatsächlich jemand auf die Plattform hochgekommen. Und diese Person ist dann so etwa 6-7 Meter neben uns bei der Plattform da am Rand und am Geländer gestanden und hat halt einfach auf den See geschaut. Und wir haben halt schon ein bisschen Bammel gehabt und wussten nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Und meine Freundin hatte dann echt mega Schiss und hat dann so geflüstert, was machen wir jetzt und was ist, wenn der uns was tut und so. Und ich dachte dann so, ja, nee, easy, komm, alles gut. Das ist einfach irgendjemand, der die Nacht genießen will. Und dann hat sich die Person aber so ein bisschen in unsere Nähe begeben, hat dann immer wieder rüber geschaut und ist dann aber immer wieder da rüber, wo er vorhin schon stand. Und ich dachte dann irgendwann auch so, ja, es ist schon ein bisschen creepy und so mit der ganzen Sache. Warum steht die Person da einfach und geht nicht weg? Ist die am Abchecken, ob wir schlafen oder nicht? Es war mir dann irgendwann auch nicht mehr so wohl, so nach einer Viertelstunde. Und dann auf einmal musste ich mega dringend aufs Klo und dachte so, oh scheiße, jetzt müssen wir aufstehen. Und dann die Freundin so, ja nee, wir können jetzt nicht aufstehen und so, was ist, wenn der uns was antun will und schon mega creepy. Und ich dachte so, Alter, ich muss wirklich so dringend auf die Toilette, ich muss echt pipi, ich kann's nicht mehr halten. Und dann so nach 2 Minuten geflüsterter Diskussion haben wir uns dann aufgerafft und sind dann aufgestanden. Und zwar mir dann auch nicht so wohl, aber ich hatte dann irgendwie so den Beschützerinstinkt und dachte mir dann so, ja okay, wir schubsen den einfach ins Wasser, wenn der uns was tun will. Schlussendlich haben wir dann beim Vorbeigehen an der Person festgestellt, dass das einfach eine ältere Dame war, die dann mit uns gesprochen hat und ihr dann genau das gleiche Gefühl wie uns eigentlich durch den Magen ging und sie hat uns dann gesagt, ja, ihr war das mega unwohl, sie wusste nicht, wer da ist und dachte sich dann aber so, ja, so Leute, die am See schlafen in der Natur, die werden mir wohl nichts tun. Als wir dann aber aufgestanden sind, war sie dann nicht mehr so wohl. Und als sie dann realisiert hat, dass es einfach 2 Mädels sind, war sie dann auch gerade ein bisschen beruhigt und ja, es war sehr witzig. Wir haben dann echt so, ich habe mir fast noch mehr in die Hosen gemacht, als ich da fast an der vorbeilaufen musste und noch nicht wusste, dass es einfach eine Frau ist, die halt dann sich herausgestellt hat als sehr spirituelle Person, die den Vollmond leider nicht genießen konnte und deshalb diese klare Nacht, den halbwegs noch fast vollen Mond betrachten wollte und die Energie aufsaugen wollte. Und ja, also ich konnte dann großen Glücks ungestört auf die Toilette und es war alles soweit gut. Und es war für mich auch irgendwie wieder eine Bestätigung, dass ich halt einfach bei uns in der sicheren Schweiz, in der Natur, meistens nicht davon ausgehen muss, dass ich irgendwelche komischen, gefährlichen Begegnungen machen werde, sondern dass es sich meistens dann einfach um harmlose Begegnungen handeln wird, wenn es dann zu einer Begegnung kommt. Ja, das ist so die kleine Geschichte zu einem Sommer-Mikroabenteuer ganz in der Nähe, wo ich wohne, an einem wunderschönen See. Ich find's mega, mega toll, was ihr macht. Und bin mega dankbar, dass ich meine Zeit ohne visuelle Medien jetzt mit diesen lehrreichen und interessanten und auch abenteuerlustig machenden Podcasts so ein bisschen einfacher machen kann. Danke auf jeden Fall dafür und ich wünsche dir ganz einen schönen Tag.
Ja, Steffi, vielen, vielen Dank. Dann hoffe ich mal, dass du uns auch nach deiner Genesung treu bleibst, auch wenn dir dann die visuellen Medien wieder zur Verfügung stehen. Denn es ist ja völlig klar, Podcasts sind was ganz, ganz Tolles, auch wenn man komplett gesund ist. Naja, wie auch immer, vielen, vielen Dank dir, liebe Steffi, und gute Besserung. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Vielen Dank für eure Unterstützung, egal ob via Rezension und Bewertung bei Apple Podcasts, durch eine Mitgliedschaft im Supporters Club oder auch einfach nur, indem ihr zuhört und dabei seid. Ich weiß es zu schätzen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.